Und zwar machen wir weiter mit einem Nachtragbeitrag zu David Rawich, dem amerikanischen Singer-Songwriter, der zu den 20 Jahren des Bestehens des Susi-Wohnkollektivs geladen war und dessen Show dann verlegt wurde aufgrund von, wie das vom Susi-Kollektiv beschlossen wurde, antisemitischen Äußerungen. Danach gab es ein Nachspiel, er war auch hier bei Radio und wurde interviewt über eine Stunde. Es wurde nochmal über seine Äußerungen gesprochen und unter anderem hat er auch einen offenen Brief geschrieben an die deutsche Linke, the German Left. Und viele haben sich vor allem an der Äußerung aufgehangen, die ich hier nochmal vorlese. You can acknowledge reality that the Nazi Holocaust was indeed the worst thing humans have ever done to other humans, but that the fact that these horrible atrocities were committed in Europe during the first half of the 20th century does not make it okay for the survivors of the Nazi Holocaust to go and drive 700,000 Palestinians off their land and into walled ghettos. Also auf die Kernessenz zusammengefasst, äußert er da die Meinung, dass eben die den Holocaust überlebenden Juden in ihrer Emigration nach Israel dazu führten, dass 700,000 Palästinenser von ihrem Land vertrieben wurden hinein in ummauerte Ghettos. Und ich habe mich damit mit Bojida Beremski, Osteuropa-Experte und Antisemitismusforscher, darüber unterhalten, inwieweit man aus historischer Sicht denn diese Behauptungen halten kann und was er zu diesem und anderen Dingen bezüglich der Thematik meint.
Bemerkenswert an dieser Aussage finde ich einmal die historische Tatsache, seiner Meinung nach, die er hier aufmacht, dass aus dem Nichts die Juden kommen würden und 700,000 Palästinenser auf einen Schlag in sogenannte Walled Ghettos schieben würden. Also da begründet er erstens mal überhaupt nicht, wann das passiert sein soll, weshalb dieses passiert sein soll. Das ist der eine Punkt. Und die andere Sache ist natürlich prinzipiell immer problematisch, wenn man auf die nationalsozialistische Vergangenheit anspielt und im selben Atemzug sozusagen die in Anführungsstrichen Verbrechen der Israelis gleich oder jüdischen, damals vielleicht auch noch nicht Israelis, auf diese Vertreibungssituation, also er spielt ja hier an auf die Jahre 1947, 48, 49, als es den Unabhängigkeitskrieg gab, dass das in irgendeiner Form nicht gleichzusetzen wäre, aber dass er ihnen vorwirft, sozusagen nach demselben Muster zu agieren. Das ist, denke ich, nicht zulässig einfach. Und ich glaube, dass Herr Rawich hier einfach falsche historische Daten hat oder wenn, falls er überhaupt welche hat.
Du sagtest auf jeden Fall, es sind weit weniger als 700,000 vertrieben.
Nein, das meinte ich nicht unbedingt. Also ich meinte, dass diese Zahl 700,000 mag stimmen, dass 700,000 Palästinenser, wenn man so sagen will, vertrieben worden sind, beziehungsweise eben nicht vertrieben worden sind, sondern ein Großteil vertrieben worden ist, ein weiterer Großteil geflüchtet ist und weitere Tausende, also da ist, diese Zahlen sind bis heute strittig, auch von den anderen arabischen Staaten vor ihrem Einmarsch in das neu gegründete Israel explizit aufgefordert wurden, ihre Dörfer zu verlassen, bis man sozusagen die jüdischen Streitkräfte hier außer Gefecht gesetzt hat. Von daher kann man nicht pauschal von 700,000, also dass dann die Juden gekommen wären und hier auf einen Schlag mit einer Politik sozusagen der Vertreibung 700,000 Palästinenser willkürlich vertrieben hätten. Das ist so definitiv nicht korrekt. Dass es Vertreibungen gab, ist klar und ist deutlich und das wird auch von keinem israelischen Historiker bestritten.
Was dann ein Punkt von dir wäre in dem Gesamten, glaube ich, wenn ich dich richtig verstanden habe in deiner Argumentation, dass er einfach die gesamte Konfliktgeschichte und auch die Geschichte vor 1945, was in diesen Gebieten passiert ist, prinzipiell viel zu wenig ausleuchtet und herleitet. Sonst wären solche Aussagen nicht möglich, deiner Meinung nach.
Ja, das ist korrekt. Also wenn man sich nur auf einen Fall bezieht und hier überhaupt keine Aussage trifft, sozusagen die andere Seite überhaupt nicht auflistet. Also was hier Rawich, wenn man einen Konflikt betrachtet, dann gehören dazu meistens zwei. und Herovics spart hier die zweite Seite komplett aus. Ich erinnere hier nur an den arabischen Aufstand von 1936 bis 1939 noch unter der britischen Mandatsmacht, die die Stellung der arabischen Position in dieser Region doch sehr geschwächt hat und es ohne diesen Aufstand vielleicht die Geschichte einen anderen Lauf genommen hätte.
Aber ich frage dich jetzt einfach nochmal so direkt, er vergleicht dann, und da ist er aber auch nicht der Einzige, diesen Vergleich kennen wir aus den Medien, der immer wieder auftaucht, Israel mit dem Apartheidsregime in Südafrika. Was ist da deiner Meinung nach zu sagen zu diesem Vergleich? Auf meine E-Mail hattest du geschrieben, dieser Vergleich sei vielleicht diskutabler.
Diskutabler vielleicht insofern, als dass hier mit dem Apartheidsregime ein Regime beschrieben wird, das auf Segregation der Volksgruppen, in dem Fall in Südafrika der weißen und der schwarzen Volksgruppe, abzielt. Ich denke nicht, dass israelische Politik explizit auf Segregation dieser Volksgruppen innerhalb Israels abzielt. Andererseits, was man doch feststellen kann, ist, dass in den besetzten Gebieten, die ja nunmehr das Westjordanland umfassen, seit der Räumung der jüdischen Siedler aus dem Gazastreifen aus dem Jahre 2006, in diesen besetzten Gebieten es doch Zustände vorherrschen, die den Begriff Separation beider Volksgruppen durchaus verdient haben. Also wenn man jetzt die jüdischen Siedlungen betrachtet, die doch krass separiert werden von arabischen Siedlungen, oder auch die Autobahnzufahrten, wie auch das System der Checkpoints, das im Prinzip für jüdische Siedler nicht gilt im Westjordanland.
Was auch wiederum in Verbindung steht mit der Konfliktgeschichte und eben nicht von heute auf morgen einfach mal so war, sondern all diese Entwicklungen haben letztlich ihre konkreten historischen Gründe und beruhen nicht auf einer schematischen Ausgrenzung wie jetzt im Apartheidsregime Südafrika, wo es eben auch um Rassentrennung geht.
Ja, und das ist das war ja auch nicht, dieses System ist entstanden erst im Laufe der letzten Jahrzehnte, also vor 1967, waren ja die betreffenden Gebiete einerseits der Gazastreifen annektiert von Ägypten, das Westjordanland und Ostjerusalem war annektiert von Jordanien. Und erst im Zuge der Eroberung dieser Gebiete im Sechstagekrieg durch Israel und dem später sich ausbreitenden Siedlungsbau, wie auch auf der anderen Seite die verstärkten Aktivitäten der PLO, also vor allem hier auch terroristische Aktivitäten und auch die erste und zweite Intifada, haben dazu geführt, dass dieses System sich im Laufe der Zeit etabliert hat und auch eben auf die Antworten, also Aktion und Reaktion, ganz gleich, von welcher Seite da jetzt Anstoß genommen wurde.
Und nochmal auf den Vergleich zu sprechen zu kommen, also auch auf die konkrete Nachfrage, dass das Ganze in Deutschland ja sehr kritisch gesehen würde und dass man diese Vergleiche nicht machen dürfte, antwortet er in dem Interview auch nochmal, I was born Jewish, I'm not German. Was ich ein bisschen so verstanden habe, nachdem er darf das also, Fragezeichen. Was glaubst du, ob man jetzt dafür ist oder dagegen, was soll dieses rhetorische Mittel der Gleichsetzung zwischen israelischer Politik und eben dieser in deinen Augen kruden Vergleiche? Was kann man, wenn wir ihm mal unterstellen, er möchte auf Missstände aufmerksam machen, da irgendwie noch zugute halten?
Nun, ich denke, seine Aussage, ich bin Jude, ich darf das, ist natürlich kritisch zu sehen, aber genauso ist es auch das vermeintliche Tabu, dass man als Deutscher nicht Israel kritisieren dürfte. Also eine Aussage wird nicht daran gemessen, wie er sie macht, sondern aufgrund des Inhaltes der Aussage, und daher denke ich, dass jede Kritik ganz unabhängig von seiner eigenen Herkunft an dem Inhalt der Kritik sich messen lassen muss und nicht an der Herkunft der Person.
Ja, weshalb man dann vielleicht auch darüber streiten könnte, ob es so das Geschickteste ist, einen Menschen auszuladen, indem man ihn sozusagen zensiert, anstatt ihn nicht einfach auf der Bühne mit einer Diskussion zu konfrontieren.
Das ist korrekt. Ich finde das auch, also nachdem ich die Aussagen von Herrn Rovics gelesen habe, würde ich ihn jetzt nicht als glühenden Antisemiten beschreiben. Und das ist ja durchaus auch eine Person, mit der man scheinbar diskutieren kann. Also das war so mein Eindruck. Und es gibt natürlich aber auch auf der anderen Position, ich sag mal, dogmatische Haltungen. Er bezieht sich ja hier vor allem auf die sogenannten Antideutschen, die seiner Meinung nach einer Minderheit sind. Und da habe ich selber auch Erfahrungen gemacht, dass es, ich rede jetzt nicht von allen natürlich, aber dass es dort doch manche Tendenzen gibt, dass sobald man auch Kritik an israelischer Politik festmacht, dass man sozusagen gleich die Antisemitismuskeule geschwingt bekommt. Und ich denke, sobald sich herausstellt, dass ein Diskussionspartner diskutieren kann und auch diskutieren will und sich nicht an Dogmen festhält, dann sollte man das Gespräch suchen, anstatt jemanden auszuladen.
Ja, und interessant an dieser ganzen Geschichte ist, finde ich, wenn man es mal in den medial breiteren Fokus rückt, nimmt man jetzt meinetwegen Augstein mit seinem, wie er im Nachhinein sagt, fehlenden, sensiblen Gefühl dafür, dass er das Wort Lager benutzt in seinem Artikel, wo er die Politik Israels kritisiert, oder auch der SPD-Vorsitzende Gabriel, der ganz entsetzt war während seines Besuches und eben den Apartheidsvergleich ins Spiel bracht. Es ist ja nun scheinbar so, dass immer wieder ein Vergleich bemüht wird, wo man sich ja wirklich fragen kann, warum?
Ich denke oft, dass Vergleiche nicht zwangsläufig aus einer Intention heraus erfolgen, um eigene politische Ziele durchzusetzen, sondern in dem Fall von Herrn Gabriel und vielleicht Herrn Augstein, dass man ihnen hier vielleicht mangelnde Sensibilität vorwerfen kann. Und andererseits gibt es natürlich Gruppen, also wie zum Beispiel die Anti-Defamation League, die meiner Ansicht nach sehr oft schreit Antisemitismus, sobald sowas kommt. Aber ich denke, man musste doch viel stärker differenzieren. Also wenn jemand einen Vergleich macht, den er vielleicht, ich sag mal, jemand sieht etwas und ein Mensch vergleicht ja, wenn er etwas sieht, sofort, um das in seinem Gehirn abspeichern zu können oder in das sogenannte Schubkastendenken, so sehr wir auch versuchen, das abzuschalten. Es gibt diese Schubladen bei jedem von uns, denke ich. Und wenn man das dann mal, heutzutage geht das ja sehr schnell über Twitter oder Facebook, einen Kommentar dazu ablässt, dann muss das nicht gleich eine politische Intention haben und dieser jemand muss dann nicht gleich auch mit dem Vorwurf des Antisemiten behaftet werden. Es lohnt sich aber immer auf jeden Fall hinzuschauen, wie wird denn eine Aussage begründet oder wenn man die Person schon kennt, wie ist die denn einzuschätzen oder war das einfach nur ein Lapsus, aber hier gleich immer mit dem Antisemitismusvorwurf zu kommen, ist, denke ich, nicht sinnvoll. Und ich denke, dass man auch, umso mehr man eben um Vergleiche, die ja kommen, gleich dieses die Büchse der Pandora aufmacht, umso weniger wird es möglich abzugrenzen, was ist denn eigentlich nun eine antisemitische Aussage oder was ist es nicht. Und da sehe ich ein Problem.
Worin siehst du das Problem?
Also ich sehe das Problem, dass wenn so, ich sag mal, kleinere, für manche Vorfälle, also für manche Leute sind das Vorfälle, für andere Leute sind das keine Vorfälle, aber wenn man einen Lapsus, wenn hier gleich ein versucht wird, einen Skandal anzuhängen an etwas, was vielleicht bei näherer Betrachtung gar kein Skandal ist, und sich sowas häuft, dann wird es schwierig, ich sage mal, echten, in Anführungsstrichen, Antisemitismus von Aussagen zu unterscheiden, die vielleicht problematisch sind, aber in erster Linie keine antisemitischen Aussagen per se sind.
Für alle, die uns jetzt so lange zugehört haben und der Begriff fiel ja jetzt auch mal öfters, gibt es eine kurze, eindeutige Definition dessen, was denn Antisemitismus ist?
Um diese Frage zu beantworten, kurz zu beantworten,
müssen wir noch ein Interview führen? Nein.
Nein. Es gibt doch eine kurze Definition, dass man vielleicht weiß, worum man redet. Also Antisemitismus ist eine Form von menschenbezogener Gruppenfeindlichkeit, in diesem Fall auf Juden bezogen. Und das ist eigentlich in der Geschichte die älteste Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit heraus entstanden aus dem Antisemitismus, später dann über den sogenannten modernen Antisemitismus, wobei Juden hier nicht mehr religiös definiert worden waren, sondern mit rassischen Merkmalen bestimmt. Bis zum heute gibt es ja die Diskussion eines neuen Antisemitismus, eines globalen Antisemitismus. Und es gibt verschiedenste Ausprägungen, was denn eigentlich Antisemitismus ist oder was es sein könnte. Und ich denke, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, also wenn man einer bestimmten Gruppe von Menschen eine Eigenschaft zuschreibt, ganz gleich welche Art, dann kann man diese als, wenn es jetzt die jüdische Gruppe betrifft, kann man diese durchaus als antisemitisch charakterisieren.